Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rottscheid herzlich willkommen. Umstrittenes Projekt. Zur Stunde wird in Potsdam die Garnisonkirche feierlich wiedereröffnet. Aber nicht für alle ist das ein Grund zum Feiern. Und wo Franz von Assisi nach Gott suchte. Das sind einige unserer Themen heute hier in unserem Magazin aus Religion und Gesellschaft. Überall in Deutschland werden Kirchen profaniert, abgerissen oder zu Kletterhallen und Cafés umgewidmet, einfach weil immer weniger Menschen Gottesdienste besuchen. Nur in Potsdam, da geht man den umgekehrten Weg. Da wurde jahrelang eine Kirche wieder aufgebaut, die 1945 im Krieg beschädigt und Ende der 60er Jahre vom DDR-Regime abgerissen wurde. Das ist nicht irgendeine Kirche, sondern das ist der Turm der historischen Garnisonkirche. Eine Militärkirche, deren Wiederaufbau umstritten ist, weil die Nationalsozialisten dort 1933 die Reichstagseröffnung inszenierten. Heute, genauer gesagt in diesen Minuten, wird die Garnisonkirche in Potsdam mit einem Festakt wieder eingeweiht. Unter anderem ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr vor Ort. Und für uns berichtet Sigrid Hoff.
Die Wetterfahne mit auffliegendem Adler und Kreuz, die die Haube der Garnisonkirche einst bekrönte, steht noch am Boden. Doch nun überragt das rekonstruierte barocke Bauwerk mit 57 Metern Höhe wieder die Potsdamer Innenstadt. 1968 waren der Torso des kriegszerstörten Gotteshauses sowie der Turm, der ab 1950 einer kleinen Gemeinde als Kirche gedient hatte, von der DDR-Regierung gesprengt worden. Die Kirche gilt vielen bis heute als Symbol des preußischen Militarismus, der in die NS-Diktatur führte. Hier inszenierte Adolf Hitler mit dem Tag von Potsdam am 21. März 1933 den Schulterschluss mit dem alten Preußen. Doch die politische Geschichte begann viel früher, betont Matthias Grünzig, Autor eines Buches über rechtsextreme Traditionen an diesem Ort.
Während der Weimarer Republik gab es ständig Veranstaltungen rechtsradikaler Vereine und Organisationen, Parteien und so weiter. Diese Kirche hatte einen ganz großen Symbolwert für die ganze rechte Szene. Also man kann sagen, es war der Symbolbau der Extremrechten schlechthin.
Kritiker der Rekonstruktion befürchten, dass der Turm genau dies wieder werden könne. In den frühen 1990er Jahren begann eine von Ex-Bundeswehroffizier Max Klar gegründete Traditionsgemeinschaft, Spendengelder zu sammeln. Wegen der fragwürdigen Gesinnung der Initiative regte sich rasch Widerstand. Die evangelische Kirche gründete schließlich eine eigene Stiftung Garnisonkirche, die seit 2017 den Wiederaufbau betreibt. Doch auch diese Pläne wurden immer wieder von Kritik und Protesten begleitet. Peter Leinemann vom Stiftungsvorstand will mit dem Konzept eines Bildungs- und Gedenkortes Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen.
Ich lade alle ein, die in den letzten Jahren ihre Sorgen, ihre Kritik vorgetragen haben, jetzt hierher zu kommen und die Veranstaltungen zu besuchen und sich die Ausstellung anzuschauen. Und dann gerne weiter miteinander zu diskutieren. Dazu ist es hier da. Ich hoffe, dass mit der Eröffnung des Turms die Kritik nicht aufhört.
Zu einem differenzierten Blick auf die Geschichte der Garnisonkirche soll die Ausstellung Glaube, Macht, Militär im dritten Obergeschoss beitragen. Kurator Jürgen Reiche, ehemals Ausstellungsdirektor am Haus der Geschichte in Bonn, betont:
Kirche, Nation und Militär sind da eine Verbindung eingegangen, die es so vorher gar nicht gegeben hat. Also da hat die Kirche Schuld auf sich geladen und das muss ja auch thematisiert werden.
Die Bürgerinitiative Potsdam ohne Garnisonkirche kämpft seit Jahren gegen das Projekt. Jetzt, wo der Turm steht, will die Initiative die Arbeit der Stiftung kritisch begleiten. Zur Eröffnung ist eine Kundgebung geplant mit einem Morgenfluch als Gegenstück zu dem in der Turmkapelle angebotenen Segen to go, wie Sprecherin Sarah Krieg sagt. Sie stört sich unter anderem an der neu geschaffenen Aussichtsplattform.
Ich finde, dass eine Touristenattraktion in Verbindung mit dieser problematischen Geschichte nicht möglich ist. Also das ist widersprüchlich, dass man dieses Gebäude verherrlicht und romantisiert und gleichzeitig eine kritische Betrachtung machen will. Das funktioniert einfach nicht. Also man muss sich für eine Sache entscheiden.
Zur Eröffnung hat die Initiative Alternativer Lernort Potsdamer Garnisonenkirche in einer Online-Petition gefordert, den Bruch mit der Geschichte auch außen sichtbar zu lassen. Auf Nachbau des Kirchenschiffs sowie die Vollendung des Turms mit Haube und militärischem Bauschmuck solle endgültig verzichtet werden. Gabidolf Bohnekemper vom Beirat der Initiative erwartet deutliche Worte von Schirmherr Bundespräsident Steinmeier.
Es wäre für mich wichtig, wenn Steinmeier die Komplexität des Ortes in seiner Rede erwähnen würde, wenn er sich beziehen könnte auf die Geschichte auch des deutschen Kolonialheeres, dessen Soldaten dort in Potsdam eingesegnet und losgeschickt wurden, zum Beispiel nach Namibia. Es würde mich freuen, wenn Steinmeier diesen Bezug zwischen der preußischen Eroberungs- und Verteidigungsarmee und diesem Ort herstellen würde.
Zur Stunde wird in Potsdam die wiederaufgebaute Garnisonkirche eingeweiht. Und mit dabei ist auch Christian Stäblein, der Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Darum habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum braucht es denn eigentlich eine Kirche bzw. einen Kirchturm, der historisch so vorbelastet ist?
Es braucht diesen Turm wieder als Mahnung gegen das Vergessen und gegen das Verdrängen. Wenn wir auf die Geschichte gucken, und das ist ja eine lange Geschichte, die dieser Turm hat, dann steht bisher am Ende die Sprengung durch die Herrschenden in der DDR, um die Kirche zum Verschwinden zu bringen. Das wird jetzt sozusagen rückgängig gemacht, aber dabei gucken wir gleichzeitig natürlich auf die dunklen Punkte dieser Geschichte, dieses Kirchturms und der ganzen Kirche und machen heute etwas Neues, nämlich ein Friedenszentrum als Mahnung, verantwortlich mit der Geschichte und gut mit der Zukunft umzugehen.
Gibt es denn eigentlich auch theologische Gründe für den Wiederaufbau dieses Turmes?
Also jeder Kirchturm und jede Kirche ist am Ende, wenn sie denn ihren Sinn gut erfüllt, ein Friedensturm und ein Friedenszentrum. Jeder Kirchturm ist ein Fingerzeig Richtung Gott, also Richtung der Zusage, dass wir Menschen nicht nur um uns selbst uns drehen und die Macherinnen und Macher unseres Lebens sein wollen, dass wir miteinander friedlich umgehen können und eben nicht wüten und töten. Und daran soll dieser Kirchturm, wie jeder Kirchturm, mahnen und erinnern. Ich glaube, wenn er das erfüllt als Bethaus und Lernhaus für Demokratie, dann erfüllt er einen guten Sinn.
Sie sagen jetzt, dieser Turm soll für den Frieden stehen. Das sehen nicht alle so. Es gibt seit vielen Jahren Proteste gegen dieses Projekt. Wir haben hier in der Sendung auch schon mit Kritikern darüber gesprochen, die nämlich in der Garnisonkirche vor allem ein Symbol für die historische Verbindung zwischen Kirche, Militär und Macht sehen. Ist es das nicht auch?
Das gehört zu der Geschichte dieses Turms dazu. Deswegen haben wir eine Ausstellung jetzt im Kirchturm, die schonungslos auf die ganze Geschichte guckt, dann muss man auch die ganze Geschichte wirklich in den Blick nehmen. Und dazu gehört diese schlimme, schreckliche, unheilige Verbindung von Thron und Altar, von Militarismus und Glaube und Militär, die auch zu diesem Ort mit dazugehört. Das arbeiten wir auf. Aber genau deshalb ja heute dieses Friedenszentrum, um diese Mahnung aus der Geschichte heraus verantwortlich aufzunehmen und sozusagen dafür zu sorgen, dass auch das nicht verdrängt und einfach vergessen wird. Was vergessen wird, kommt auf andere Weise wieder. Wir sorgen dafür, dass wir verantwortlich damit umgehen.
Das heißt aber, Sie bauen jetzt im Grunde genommen einen Kirchturm auf mit einer nicht unproblematischen Geschichte, um sich anschließend wieder davon abzugrenzen?
Ja, das gehört ein Stück zu dieser Geschichte dazu. Der Kirchturm ist eben viel an diesem Punkt. Das haben wir ja nun gerade sozusagen schon mit dem Fingerzeig Gottes und der Erinnerung an das, was uns trägt, aber eben auch dem ehrlichen Blick in diese Geschichte, die so viele schreckliche Seiten hat, gesagt. Der Kirchturm steht für viel. Natürlich ist er auch eine Landmarke sozusagen für Potsdam, für die Stadtgeschichte, auch für das, was die Kommunisten, was die Herrschenden in der DDR an dieser Stelle angerichtet haben. Es gehört die ganze Geschichte dazu. Und ich glaube, es ist genau deshalb gut, dass der Turm auch wieder steht, um uns in diese Verantwortung zu nehmen.
Jetzt wird der Turm So entnimmt man es den Planungen, genauso wieder aufgebaut, wie er ursprünglich mal war. Man hätte ja auch, das fordern zumindest Kritiker, auf den Waffenschmuck und die Turmhaube zum Beispiel verzichten können und so diesen Bruch mit der Geschichte auch architektonisch abbilden können. Warum sieht der Turm so aus oder wird er so aussehen, wie er aussehen wird?
Also zunächst einmal haben wir ja unten am Sockel in verschiedenen Sprachen, und das ist schon ein Bruch mit der Architektur in verschiedenen Sprachen, den zentralen Satz stehen, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ein Satz aus dem Neuen Testament, adressiert an Gott, aber natürlich unsere Verantwortung, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das steht da in vielen Sprachen. Ich stimme sofort zu, man hätte auch noch mehr Brüche in die Architektur hineinbringen können. Wenn sie in den Turm hineingehen, ist es eine vollkommen gebrochene Geschichte an dieser Stelle. Innen erinnert nichts mehr sozusagen an das bisherige. Von außen sieht er nochmal so aus. Es steht ja nun auch ausschließlich der Turm an dieser Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, noch völlig offen ist, was dazu kommt. Aber doch ziemlich gewiss ist, dass alles, was nun noch dazu kommt, eine Geschichte der Kooperation mit Kommune, Gesellschaft, verschiedenen Gruppen sein wird. Nur dann macht das ganze Unternehmen auch in der Perspektive der kommenden Generationen Sinn. Also ich glaube, der Bruch wird schon sehr deutlich. Er wird vor allem durch unsere inhaltliche Arbeit deutlich.
Sie sprechen vermutlich die Diskussion um das Kirchenschiff an, die ja, glaube ich, noch nicht am Ende ist. Derzeit, Sie haben es gerade gesagt, gibt es eben nur diesen Turm mit einer Kapelle, die schon eingeweiht worden ist. Wird denn dieser Turm auch als sakraler Raum genutzt? Also werden da künftig auch Gottesdienste gefeiert? Wird der Turm gesegnet?
In dem Turm ist die Kapelle und in der finden nun, seitdem sie eröffnet worden ist, am Ostermontag immer Gottesdienste statt. Das knüpft an die Tradition, die wir schon vorher hatten. Gegenüber ist ja sozusagen der Pavillon, in dem bisher diese Nagelkreuzkapelle gewesen ist. Die Stiftung Garnisonkirche gehört seit Anbeginn, seit vielen Jahren auch zur Nagelkreuzgemeinschaft, also zu jener Gemeinschaft, die mit den Nägeln aus der Ruine in Coventry mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs für eine Versöhnungsgemeinschaft, für ein Versöhnen über diesen Grausamkeiten und Gräueln des Krieges immer wieder Europa und weltweit gesorgt hat. Das ist der Auftrag an dieser Stelle. Und in diesem Sinne findet immer, schon seit vielen Jahren, geistliche Arbeit, gottesdienstliche Arbeit statt und wird auch weiterhin in der Kapelle, die jetzt im Turm ist, jeden Sonntag ein solcher Gottesdienst im Sinne der Nagelkreuzgemeinschaft, also im Sinne von Friedens- und Versöhnungsarbeit stattfinden. Nochmal, das ist der einzige Grund, warum es diesen Turm wieder geben kann und soll. Dass es eine Sehnsucht und ein Gebet nach Frieden und Versöhnung an dieser Stelle gibt.
Trotzdem gibt es auch Applaus von einer Seite, die Ihnen vermutlich gar nicht mal so recht ist, nämlich aus rechten Kreisen. Das ist jetzt wenig verwunderlich bei der Geschichte dieses Turmes. Haben Sie denn keine Sorge, dass die Garnisonkirche zum Pilgerort für Rechte und Rechtsextreme wird?
Ich nehme das wahr und da haben Sie völlig recht, das ist nicht nur vermutlich so, sondern da sind wir ganz entschieden dagegen und werden dafür sorgen, das gehört auch zu unserer Einweihung des Turmes jetzt nochmal dazu, dass wir sehr deutlich sagen, dieses ist ein Friedenszentrum, alle Vereinnahmungen von Gestrigen und Ewiggestrigen, alle Vereinnahmungen von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten treten wir entschieden entgegen. Wir haben einen Code of Conduct, wer diese Räume mietet oder bucht, es sind ja Lern- und Seminarräume drin, der muss ganz klar vorher unterschreiben, dass er sich von solchen Gedanken absetzt. Sollte das anders der Fall sein, werden wir von unserem Hausrecht an dieser Stelle Gebrauch machen. Solange wie wir diesen Turm betreiben, wird es hier keine zwei Meinungen darüber geben, wofür ein Kirchturm steht. Und das ist immer für Frieden und gegen jede Form von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.
Was drinnen passiert, können Sie ja steuern. Was draußen passiert, ist dann schon schwieriger. Wie wollen Sie, also nicht Sie persönlich, aber wie kann denn verhindert werden oder wie soll verhindert werden, dass sich da dann Fackeln tragende Rechte versammeln und alten Zeiten huldigen?
Also zunächst einmal auch da wieder durch unsere inhaltliche Arbeit, die ja klar ausgerichtet ist, jetzt auch über die Arbeit während des Baus. Wir haben eine große Ausstellung im Sinne der Friedensarbeit für die Menschen in der Ukraine an dieser Stelle gehabt. Wir haben vor einigen Monaten zum zweiten Jahrestag des Überfalls Russlands gegen die Ukraine dort eine gemeinsame Veranstaltung mit Menschen aus der Ukraine gehabt. Wir werden durch unsere inhaltliche Arbeit diesen Ort als Lernzentrum so prägen, dass es völlig abwegig ist, irgendetwas anderes mit diesem Ort zu verbinden. Und wir werden das, was in unserem Rahmen steht, auch immer wieder dagegen setzen.
Die Webseite der Garnisonkirche, die wirbt seit einigen Tagen mit dem Turm als Wow-Wahrzeichen. Ja. Würden Sie es so bezeichnen?
Also ich glaube, es gibt natürlich auch den touristischen Aspekt an dieser Stelle. Es ist die höchste Aussichtsplattform, soweit ich weiß, in der Stadt. Man hat wirklich einen tollen Blick da oben. Ich betone aber mit Nachdruck den anderen Blick, den man an dieser Stelle bekommt. Den ehrlichen, schonungslosen Blick in die Vergangenheit, den ehrlichen Blick in die eigene Verantwortung. Und nur von da kann sich auch ein Blick nach außen wenden.
Der Streit über dieses Projekt, der schwelt ja nun schon seit 20 Jahren. Also die Entscheidungen dafür, die lagen auch weit vor Ihrer Zeit. Trotzdem gibt es also seitdem Diskussionen und Demonstrationen. Auch bei der Eröffnung der Kapelle gab es auch Demonstrationen dagegen. Es haben sich Bündnisse gebildet. Immer wieder müssen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Evangelischen Kirche das erklären. Nervt Sie die Diskussion eigentlich?
Nein, ich glaube, es gehört zu einer evangelischen Kirche, zumal an einem solchen Ort dazu. Und wenn wir davon reden, dass es ein Lernort auch für Demokratie und Demokratiebildung ist, dann ist das Erste, was dazu gehört, dass wir Widersprüche aushalten, dass wir mit den Widersprüchen ins Gespräch kommen. Natürlich ist es manchmal anstrengend, wenn immer wieder auch Verleumdungen darunter sind. Aber ich finde, im demokratischen Streit dürfen wir nicht zu schnell sozusagen von Kränkungen und Verletzungen reden, die wir vor uns hertragen, sondern wir müssen die ehrliche, offene Auseinandersetzung suchen. Und ich bin immer wieder im Gespräch, auch mit den Menschen, die hier im Widerspruch sind. Ich habe auch bei der Einweihung der Kapelle am 1. April, am Ostermontag, das Gespräch gesucht, bin mit dort dabei gewesen. Ich glaube, es steht uns als evangelische Kirche gut an, mitten in der Auseinandersetzung zu sein. So weit auseinander ist vieles an diesem Punkt nicht, aber ich will jetzt auch nichts zugleistern. Der Streit gehört dazu und der Streit ist wichtig und richtig für uns als Gesellschaft und auch für Menschen, die um Glauben und Frieden ringen.
Ich habe es gesagt, diese Entscheidung ist sehr lange her, lange auch vor Ihrer Zeit. Mittlerweile haben sich eben auch die Zeiten hier bei uns in Deutschland und in Europa geändert, Stichwort Ukraine-Krieg. Würden Sie heute so einer Entscheidung nochmal zustimmen?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Turm als Friedenszentrum an diesem Standort, gerade in Potsdam, gerade da, wo ja nun auch sozusagen eine eigene Geschichte des Militärs, aber auch heute eine eigene Geschichte der Bundeswehr ist, die wir als Partner sozusagen für die Diskussionen an einem solchen Lernort für Frieden haben wollen. Es ist gut, dass es auch so ein evangelisches Friedenszentrum gibt.
Das sagt der evangelische Bischof Christian Stäblein, der aktuell auch bei den Feierlichkeiten zur Einweihung der neuen aufgebauten Garnisonkirche ist. Und das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Vor 800 Jahren verfasste der heilige Franziskus sein wohl bekanntestes Gebet, den Sonnengesang, ein Lob auf die Schöpfung, dessen Zeitlosigkeit spätestens mit der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus nochmal deutlich wurde. Franz von Assisi, dessen Name der aktuelle Papst ja auch angenommen hat, war ein Mann, der in radikaler Armut lebte. Er galt als Patron der Umwelt, als Asket und als Tierfreund. Weniger bekannt ist allerdings, dass er fast die Hälfte des Jahres in Einsiedeleien verbrachte. Weit weg von den Problemen der damaligen Welt und Kirche suchte er in der Stille nach Gott. Die bekannteste Einsiedelei, Delle Carceri, die liegt in der Nähe von Assisi. Benediktinermönche schenkten sie ihm zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Allerdings ist es da heute nicht mehr so still wie damals. Der Ort ist ein Magnet für Touristen und Pilger geworden. Peter Kaiser war für uns dort.
Mittelitalien, Region Umbrien. ein kleiner dichter Wald in der Umgebung von Assisi. Hier in den Wäldern des Monte Subasio gab es im 13. Jahrhundert etliche Einsiedeleien. Eine davon am Berghang ist die Einsiedelei Carceri, die seit dem 10. Jahrhundert Benediktinern gehörte. Hier suchte im Jahr 1205 auch der etwa 23-jährige Franziskus Orientierung für seinen weiteren Lebensweg. Rund 820 Jahre später sagt Diakon Klaus Mühlberger vom Bayerischen Pilgerbüro in der Carceri bei strömendem Regen:
Denn er stand vor einer großen Wegkreuzung, wo er für sich selbst eine Entscheidung treffen musste: Will ich so leben, wie es meine Eltern, mein Vater vorgegeben hat, als reicher Tuchhändler in die gleichen Fußstapfen zu treten, oder will ich mein Leben selbst in die Hand nehmen und dem Sinn des Lebens nachzuspüren?
Doch nicht nur das. Hier in der Carceri rang Franziskus auch mit der Frage, sollte er als Einsiedler in Kontemplation fern der Menschen leben oder den Armen und Bedrängten die frohe Botschaft des Evangeliums predigen? Oft suchte Franziskus Orte der Stille auf, Orte der vollkommenen Abgeschiedenheit wie Laverna, Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo, Greccio und andere. Franziskus wollte ein Hörender sein. Franziskaner Thomas Freidel vom Konvent in Assisi.
Wichtig, ne, diese Erfahrung, die Franziskus bei den Aussätzigen macht. Dass er da sich überwinden kann, zu ihnen zu gehen, ihnen zu helfen. Es war für ihn eine bittere und schwere Erfahrung. Er spricht am Lebensende nochmal davon. Aber erst durch die Erfahrung bei den Aussätzigen gelingt es ihm, den Egoismus und die Selbstzentriertheit zu überwinden und überhaupt erstmal in der Lebenswirklichkeit anzukommen. Und erst dadurch stellt sich für ihn die Frage nach Gott. Erst dann fängt er an zu suchen, zu fragen: Was willst du, Gott, dass ich tun soll?
Der Blick von der Carceri in die tiefe Waldschlucht und auf die Wälder des Subasio ist weit. In einer Chronik der Franziskaner ist festgehalten, dass sich die Brüder ihre Zellen damals mit Ästen und Zweigen auf dem Berg absteckten. Heute ist die Carceri neben den anderen Lebensstationen des Heiligen eine Sehenswürdigkeit für abertausende Pilger, Touristen und Wanderer jährlich. Geht man durch den Torbogen, ist rechts eine moderne Kapelle, links steht das Wohngebäude der Franziskaner, die hier leben. Dann kommt die kleine Franziskuskapelle und dann noch ein paar Stufen hinunter. Hier befindet sich die Zelle von Franziskus. Der nackte Fels soll seine Schlafstätte gewesen sein. Wieder draußen führt der Weg über eine Steinbrücke. Auf der anderen Seite des Berges ist eine uralte Steineiche zu sehen. Hier, so erzählt es die Legende, warteten die Vögel auf den Segen des heiligen Franziskus. Thomas Freidel, Franziskaner in Assisi, über die Schöpfungstheologie des jungen Einsiedlers im Hochmittelalter.
Er schaut auf das, was da ist. Er schaut auf die Schöpfung. Mit diesem Gedanken, ja, wenn Gott die Welt erschaffen hat, wenn die ganze Schöpfung demnach einen gemeinsamen Ursprung hat, den wir Gott nennen, dann heißt das ja, ich sehe Gott selber nicht. Er verbirgt sich im Geheimnis. Aber ich sehe das, was er geschaffen hat. Ich sehe die Schöpfung in ihrer Schönheit, Vielfalt und Größe. Das ist die Art, wie Franziskus denkt und glaubt, über das Sichtbare zum Nicht-Sichtbaren zu finden. Am Ende seines Lebens drückt er es dichterisch aus, im Sonnengesang, im Loblied, in dem er alle Elemente als Schwestern und Brüder anspricht. Alle haben diesen Ursprung in Gott und führen zu ihm hin.
Und diese Schöpfungstheologie sollte münden in dem weltberühmten Sonnengesang des Franziskus. Er soll ihn im Winter 1224-1225 geschrieben haben, also vor ziemlich genau 800 Jahren. Der Sonnengesang ist gleichermaßen Gebet und Lyrik. In vielen Sprachen übersetzt gehört er heute zur Weltliteratur.
Eine Reportage aus Assisi war das von Peter Kaiser. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Marktplatz. Endspurt, Steuererklärung ist das Thema. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rottscheid. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.